Willkommen zum Digitale Gründer-Podcast. Mein Name ist Simon Frey und gemeinsam mit meinen wechselnden grandiosen Gästen zeige ich euch, dir auf, wie du endlich mit deiner Idee in die Umsetzung kommst und zu einem fertigen Unternehmen baust und das Ganze ohne stundenlange BWL-Sessions.
Mein heutiger Gast ist Lorenz Hartung, erfolgreicher, mehrmaliger Gründer, Startup-Investor, Mentor, mit seinem neuen Projekt Peakzone auch wieder als Accelerator tätig, nachdem wir so ein bisschen durch sein Leben durchgehen und euch zum Beispiel aufzeigen, dass er damals ohne eigene erste Idee gegründet hat. Kommen wir noch auf den Innovationsstandort Deutschland, was uns da in der Zukunft blüht, was Lorenz Einschätzung dazu ist und wie ihr euch vielleicht mit eurem Startup da auch richtig für die Zukunft positionieren könnt. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen im Podcast, Lorenz Hartung. Du willst immer lieber Lenz genannt werden, stimmt es?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Simon, freut mich sehr, dass wir uns heute ein bisschen austauschen. Lenz ist mein Spitzname. Das hat sich im Alter von 6 Jahren ergeben, als die Mutter meines besten Freundes aus dem Hockeyverein mich einfach Lenz genannt hat. Und der Name ist mir geblieben.
Sehr gut. Wenn man sich so, also eben klar mit Vorbereitung, ich habe jetzt auch die LinkedIn-Page von dir offen und alles, wenn man sich dein Leben so bis jetzt anschaut, also du hast ja eigentlich alles, was mit Unternehmen zu tun hat, hast du durch. Also man kann wirklich so, du hast eigentlich das Spiel zu Ende gespielt, du hast wohl selber gegründet, du bist als Investor tätig, hast einen Accelerator mit aufgebaut, hilfst Startups als Mentor. Magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie dein Leben so verlaufen ist, in deinen Augen, was wichtige Punkte waren? Also vielleicht kann ich, wie gesagt, damals vielleicht dein Spitzname, dann kam irgendwann die Schule. Was hat dich geprägt?
Also geboren in Landshut, aufgewachsen in München, dort zur Schule gegangen, eine schlechte Schulkarriere hingelegt tatsächlich. Ich war stinkfaul, habe mich so durchgemogelt mit möglichst wenig Aufwand. Im Studium, in der Schule hat sich dann die Leidenschaft so entwickelt für Sport und ich dachte damals in jungen Jahren, Management sei auch noch was interessant ist. Ich habe dann einen Sportleistungskurs gemacht, habe mich dann nach der Schule entschieden, Sportmanagement zu studieren und habe dann im Studium festgestellt, eigentlich ist es ja Entrepreneurship. Es ist ja gar nicht Management, es ist ja nicht die BWL. Das langweilt mich ja eigentlich. Und dann habe ich angefangen, extracurricular sehr viel zu hören. Ich habe viel Kommunikation und Leadership gemacht. Ich habe sämtliche Entrepreneurship-Kurse an der Unternehmertum gehört. Das ist das Zentrum für Innovation und Gründung an der Technischen Universität in München. Und habe dort dann auch ein Stipendium bekommen von einem Ausbildungsprogramm namens Manage It More, in dem man parallel zum Studium in 18 Monaten Innovationsprojekte durchführt, man lernt Methoden kennen wie Design Thinking. Wir konnten damals auch tatsächlich mit IDEO, mit eigentlich den Erfindern des Design Thinkings, Projekte umsetzen und am Ende dieses Programms eben auch erste unternehmerische Versuche starten. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach im unternehmerischen Umfeld geblieben bin, hängen geblieben bin und mir auch nichts anderes vorstellen kann.
Glaubst du, das ist wichtig? Schlechte Schulkarriere, das hat man irgendwie überall. Das ist immer so, ja, damals in der Schule hat es nicht geklappt und auf einmal bin ich auf den weisen Pfad gekommen.
Ja, das, also in der Schule fehlt der Purpose tatsächlich. Ja, wozu mache ich das Ganze? Ja, natürlich, ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, ich bin sicher auch nicht der Intelligenteste, aber mit viel Lernen, da hätte ich da auch mein 1er Abi gemacht. Aber die Sinnhaftigkeit hat mir einfach gefehlt. Und wenn ich was mache, brauche ich eine Sinnhaftigkeit dahinter. Und dann entwickelt sich auch eine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft habe ich dann im Entrepreneurship gefunden. Ja, ich habe dann auch noch ein Stipendium bekommen für ein MBA-Programm nach dem Studium. Und da war voll Fokus auf Entrepreneurship. Ja, da habe ich auch ganz anders studiert. Ich habe viel mehr mitgenommen für mich, weil es einfach sinnhaftig war für mich. Ja, ich wollte selber gründen, ich wollte selber Unternehmer werden und hatte wirklich hier meine Theorie, die mir bei der Praxis einfach hilft.
Cool, also du hast eigentlich dann die Sachen auch gelernt, die du endlich lernen wolltest und auch die dich dann persönlich weiterbringen und da ist dann die Motivation hergekommen.
Ja, ganz genau.
Das ist ja cool, dass da eigentlich dann auch dann der Weg an der Uni trotzdem geschaffen wurde. Sagst du, hast es trotzdem irgendwie dann an der Uni mit diesem Programm geschafft, dass du da Sachen lernst, die du brauchen kannst, weil es ja ganz oft immer so, dass man sagt, okay, alles zu theoretisch, man lernt da irgendwie immer nur Fachchinesisch, was man dann in der echten Welt draußen nicht brauchen kann. Das wurde mit dem Programm.
Das ist auch, es ist tatsächlich ein Glücksfall. Also ich bezweifle, dass man das in vielen Universitäten hat. Und vor 20 Jahren sah das auch noch ganz anders aus. Ich habe vor 10 Jahren mein Studium abgeschlossen, meinen MBA, und habe an der Technischen Universität in München studiert und die Universität hat den Claim Entrepreneurial University. Mhm. Also da wird wirklich was geboten. Und es war einfach ein wahnsinniger Zufall, dass ich auch überhaupt über dieses Programm erfahren habe. Ein Kommilitone hatte sich angemeldet und so hat sich das ergeben. Hätte ich an einer anderen Universität studiert, wäre ich nicht mit Entrepreneurship so früh in Kontakt gekommen. Weiß ich nicht, wie sich meine Karriere sonst entwickelt
hätte. Ja. Du hast auch zwischendrin mal in den USA studiert, bei Berkeley.
Und, ja.
Wie kannst du das ein bisschen also in Relation setzen, was da die verschiedenen Bildungssysteme Vor- und Nachteile bieten?
Ja, also UC Berkeley war ein Aufenthalt während meines MBA-Programms. Mhm. MBA war in Kooperation Technische Universität München, Handelshochschule Leipzig und UC Berkeley. Und es sind drei fantastische Business Schools, an denen ich studieren durfte. Und man merkt diesen Spirit und die Passion, wie in den USA gelehrt wird, ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Mhm. Man lehrt immer mit Case Studies an den meisten amerikanischen Business Schools und hat eigentlich die Theorie immer in einem Praxisfall angewendet. Und das hilft einfach wirklich, danach zu diskutieren. Und bei uns war dann noch das Schöne, wir hatten alle unsere Gründungsprojekte und konnten dann wirklich die Cases auch auf unsere realen Projekte anwenden. Ja, und das waren natürlich hervorragende Diskussionen und hammermäßig starke Kommilitonen, die es echt drauf haben. Und da saßen wir schon die ein oder andere Nacht da und haben einfach diskutiert, uns gegenseitig gechallenged und die Sachen weiterentwickelt. Und in den USA, ich bin jetzt viel in Stanford, ich war letzte Woche in Harvard, ist halt diese kleine Klassengröße ganz typisch. Man hat einen eigenen Kosmos um sich herum. Das ist Vor- und Nachteil, aber wenn man am Campus in Stanford steht, weiß man einfach, man zahlt diese $42.000 Studiengebühr pro Semester um die Mauern um den Campus herum. Was will ich damit sagen? Das heißt, es kommt nicht jeder rein. Das Auswahlverfahren ist einfach auch viel selektiver. Das heißt nicht, dass nur die Besten reinkommen, sondern Studiengänge und Jahrgänge werden nach Diversität ausgewählt. Im Bachelorstudium muss man mit Kommilitonen 1 bis 2 Jahre im Wohnheim wohnen. Man teilt sich ein Zimmer und die Zimmergenossen sind so zusammengewürfelt, dass man da wirklich die Diversität hat. Also da hat man hier den reichen Weißen neben dem Chinesen, neben dem Wunderkind, was ein Stipendium bekommen hat, in einem Raum und man setzt sich einmal mit dieser Diversity auseinander.
Also man wird einfach in einen neuen Kosmos eingewürfelt und kann nicht weiter in seinem Faden leben. Also ja. Mir fällt zum Beispiel ganz viel auch, also ich komme ursprünglich auch aus München und ganze Freunde, die da noch irgendwie in dem Kosmos noch sind, mit den gleichen Leuten aus der Schule und so. Man kommt da irgendwie schwer raus, weil es sind ja auch Menschen, die man gerne hat und alles, aber da sich irgendwie rauszuentwickeln und weiterzuentwickeln, ist irgendwie schwierig in diesem alten Kosmos. Da ist dieses andere System, gefällt dir da besser, sozusagen einfach mal.
Ja, und man hat es mit Leuten zu tun, die alle was bewegen wollen. Also es wird nicht nur nach Noten ausgewählt, sondern man sieht eben auch tatsächlich im persönlichen Interview, was hat eine Person intrinsisch motiviert in seinem Leben bis heute erreicht. Ja? Und das ist auch ein Thema, wie ich meine Mitarbeiter auswähle tatsächlich. Ja? Also die Noten sind mir erstmal egal. Ich will sehen, was hat jemand extracurricular gemacht. Und tatsächlich, nette Anekdote, mein Co-Founder, der Alex, der mit mir gemeinsam Peakzone aufbaut, ist super starker FC Bayern-Fan. Mhm. Ja, und das war tatsächlich für mich ein Kriterium, dass ich sehe, okay, er kann sich für was begeistern. Mhm. Ja. Und er fährt zu jedem Auswärtsspiel, er ist voll dabei. Das ist jemand, der hat Leidenschaft für ein Thema.
Ja.
Das heißt, er kann auch Leidenschaft für die eigene Company entwickeln und das ist einfach wichtig.
Ja. Ja. Dass nicht so jemand ist, der einfach nur so dahin lebt und sagt, ja, passt schon alles irgendwie, alles wird irgendwie dahin gehen, sondern sich wirklich irgendwie für eine Sache brennt.
Das ist ganz genau, ganz genau. Ja. Dann unsere erste Mitarbeiterin, man sieht auch, hat neben dem Studium ein Mentoring-Programm für Flüchtlinge initiiert an der Universität. Die haben sich dort engagiert. Also einfach schon das ein oder andere extracurricular eigenmotiviert umgesetzt.
Du hast es jetzt schon direkt angesprochen, und zwar Peakzone, dein neues Baby. Ich würde sagen, wir machen kurz ein bisschen so den Schluss, wir fangen am Anfang an, das ganz kurz zu erklären, am Ende gehen wir nochmal tiefer drauf ein, weil ich glaube, dass die anderen Themen, die wir uns noch vorhaben, einfach da reinspielen, das gut erklären können. Und nur ganz kurz, was ist Peakzone, was macht ihr damit?
Pixop ist ein Multi-Corporate Accelerator für große Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand. Ein Multi-Corporate Accelerator ist ein Programm, das Startups mit mehreren Familienunternehmen zusammenbringt. Was wir dort machen, wir gehen zu unseren Partnerunternehmen, zum Beispiel zur Festo AG oder zur Wacker Chemie, schauen dort, was ist der Need for Innovation, was sind eigentlich neue Trends, die man in-house gar nicht entwickeln kann, wo aber ein Bedürfnis da ist. Suchen dann weltweit Startups, die diese Technologie anbieten können, machen einen iterativen Prozess, diskutieren bei den etablierten Unternehmen mit den Ingenieuren, was könnte ein Use Case sein, wie könnte das Startup ein Proof of Concept der Technologie anwenden, mit der Zielsetzung, dass das Startup danach langfristig mit dem etablierten Unternehmen zusammenarbeitet.
Also für beide Seiten ein Vorteil, die Startups bekommen Kunden, es ist speziell auf der Kundenbeziehung, es ist kein Merchant Acquire, es ist nicht gekauft werden von einem großen Unternehmen, sondern es geht Beziehung aufbauen, erste Beziehung miteinander.
In dem Programm geht es tatsächlich darum, im operativen Geschäft Technologien anzuwenden. Es geht nicht darum, Startups zu kaufen, Talente zu kaufen in Form eines Acquihirers. Es geht wirklich darum, Technologien anzuwenden. Daraus kann dann schon ein Investment entstehen, aber das entsteht tatsächlich nur bei 2%. Und das ist aber auch das Interesse des Startups. Sie wollen einen Kunden. Das etablierte Unternehmen will neue Technologien einsetzen. Warum macht man das nicht einfach in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung? Das Spannende daran ist auch, die Startups müssen keine Anteile abgeben. Dadurch finde ich Startups, die viel reifer sind als Startups in anderen Acceleratorenprogrammen. Ja.
Und wieso? Also wieso siehst du das mit viel reifer?
Wenn ich ein erfolgreiches Startup habe, ich habe zum Beispiel 20 Millionen in meiner Series A geraced und dann kommt ein Programm, das mir ein Intro zu einem Corporate gibt, würde ich niemals 5% dafür abgeben. Das heißt, per Definition kann das nur ein junges Unternehmen machen. Und wir sehen aber auch in der Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und etwas reiferen Startups läuft alles viel reibungsloser. Wir haben Beispiele, wir haben Startups aus der Westküste, aus der Ostküste, die starten jetzt Pilotprojekte mit einem unserer Kunden. Das könnten junge Startups gar nicht machen. Ja, die brauchen einen Business Developer für Europe, die brauchen jemanden, der hier rüberfliegt, die brauchen die Kapazitäten dazu. Das heißt, per Definition sind die Unternehmen und die Startups viel, viel reifer.
Also einfach schon größere Teams da zusammenfinden. Ihr seid auch, kann man das ein bisschen als Netzwerkagentur auch bezeichnen?
Also gehässig kann man sagen, wir sind Makler.
Ich habe extra Netzwerkagentur auch schon so in Anführungszeichen gesagt, um dich nicht.
Letztendlich ja. Wir haben den Zugang zu den Startups. Wir bauen auch den Kontext auf und können übersetzen. Wenn ein Mittelstandsunternehmen aus Deutschland ein Startup anspricht, ist die Conversion Rate bei 15%. Wenn wir das machen, ist die Conversion Rate bei 90%. Das heißt, wir bauen den Kontext auf. Wir haben vorher schon mit dem etablierten Unternehmen definiert, was ist ein Use Case, wer sind die Ansprechpartner. Das heißt, alle Fragen, die eigentlich typischerweise nach einem Erstgespräch oder während eines Erstgesprächs auftauchen, haben wir vorher schon beantwortet.
Was ist da deine Einschätzung? Wieso ist es für so einen, also ihr nennt es auf der Homepage auch immer Hidden Champion, also einfach Mittelstandsunternehmen, Familienunternehmen in Deutschland, die ja wirklich krasse Umsätze haben, die wirklich viel erreicht haben, riesige Unternehmen aufgebaut haben. Wieso tun sich die so schwer, dass sie nur 15% irgendwie halt auch mit einem Startup, die eigentlich da danach lechzen müssten, mit denen zusammenzuarbeiten, wieso tun sie die sich so schwer? Ist es die Kommunikation, ist es eine andere Sprache, vielleicht einfach auch, dass man auf verschiedenen Leveln ist? Wo ist das Problem?
Der Unterschied ist die Kultur. Ein etabliertes Unternehmen ist gewohnt, Prozesse hundertprozentig genau zu definieren, keine Fehler zu machen und seine Produkte von Generation zu Generation immer besser zu machen. Das heißt, ich habe den Ingenieur dort sitzen, der an dem kleinsten Detail feilt und das Produkt noch besser macht. Wenn ich jetzt mit etwas völlig Disruptivem komme, mit einem komplett anderen Ansatz, passt es nicht in die DNA eines etablierten Unternehmens. Das heißt, jemanden innerhalb des eigenen Unternehmens die Verantwortung zu geben, dass er jetzt Startup-Scouting macht, rausgeht, hier ein Netzwerk aufbaut, ist sehr, sehr schwierig für diese Person. Das heißt, der wird von anderen Mitarbeitern, ich würde nicht sagen beschossen, aber er wird vielleicht nicht ganz ernst genommen. Er hat es einfach wirklich schwer. Und wenn wir als Experte von außen kommen und auch zeigen können, dass wir schon über 100 Projekte realisiert haben, hat man ein ganz anderes Standing. Und man muss das Ganze natürlich auch vom Know-how her operativ durchführen können. Das heißt, wie finde ich denn die Startups? ist ja auch die Kunst eines Investors, einen Dealflow aufzubauen, die richtigen Themen zu finden. Und da ist das Netzwerk die eine Seite, aber die andere Seite ist ja auch, wie gehe ich analytisch vor und wie recherchiere ich. Und das ist alles Know-how, was ein Mittelstandsunternehmen und viele etablierte Unternehmen gar nicht in-house haben.
Erstmal nicht hat.
Ja.
Was du über die Jahre aufbauen könntest, damit möchte ich gerne den Sprung zurück quasi wagen in die Zeit.
Ja.
Dein erstes Unternehmen, was richtig groß gegangen ist, wenn ich richtig sehe, ist mit Hundeland und Katzenland.de.
Ganz genau.
Also das ist so ein bisschen davor. Ich habe schon ein paar Sachen gefunden. Ganz ehrlich, Vicando, gibt es die noch? Also es ist ein bisschen als, ich habe sie gefunden als Fundraising-Box, aber ich weiß nicht, da bist du nicht mehr involviert, oder?
Bin ich nicht mehr involviert, okay. Also.
Ja, also das erste mit Hundeland.de, Katzenland.de.
Ja.
Bist du ein Hundefan? Wie bist du drauf gekommen? Was war so, das war ja direkt quasi nach der Uni auch mit der Start in dein Unternehmertum.
Genau, also ich hatte während meines MBAs Vicando mit aufgebaut. Das ist nicht erfolgreich gewesen, weil wir uns einfach im Gründerteam nicht einig waren. Und dann ging für mich der Weg raus und die Überlegung war, was wird der nächste Schritt sein? Ich war jung, ich hatte keine Kohle, ich hatte keine Geschäftsidee, ich hatte keine Co-Founder. Deswegen war für mich erstmal klar, ich steige jetzt ins berufliche Leben in Form eines Angestellten ein. Habe dann das Angebot bekommen von der Unternehmertum, die den Executive MBA, den ich auch studierte, leitet, dort ins Projektmanagement reinzugehen. Der Grund dafür war ganz einfach, ich bin weiterhin im Umfeld von Entrepreneurship, ja, habe interessante Themen, verdiene ein bisschen Geld und überlege, was kann der nächste Schritt sein. Nach einem halben Jahr habe ich dann die gesamte Verantwortung übernommen für das Programm, konnte das Curriculum auch ein bisschen weiterentwickeln, habe dann Unternehmer eingeladen aus meinem Netzwerk, die ich auch kennengelernt hatte während der Vicando-Gründung und war dann auf dem Absprung von dem Executive MBA aus der leitenden Rolle, den nächsten Schritt zu machen und habe hier das Angebot bekommen von Venture Stars, das ist ein Company Builder in München, als Co-Founder Hundeland.de aufzubauen. Mhm. Also es ging tatsächlich genau auf. Ja. Ich habe diesen Schritt gemacht, gehe ins Netzwerk rein, bin weiterhin an der Schnittstelle mit Unternehmen, etablierten Unternehmen und auch Startups tätig und bekomme wirklich diese Opportunity auf dem Tisch präsentiert.
Ja.
Ich kannte die Jungs, weil wir hatten Venture Stars, wir hatten die Büros nebeneinander damals in Augsburg. Das heißt, Vicando war neben Netzathleten. Netzathleten war die Firma von den drei Partnern und Gründern von Venture Stars. Die hatten verkauft an RTL und haben aus ihrem Exit die Firma Venture Stars aufgebaut, die ein Company Builder ist, mit der sie 3 bis 4 Startups im Jahr aufbauen wollten. Und ich war sozusagen der erste Co-Founder, der angesprochen wurde. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich konnte starten mit einer Anschubfinanzierung, hatte ein Team von 5 Venture-Managern, konnte eigentlich direkt durchstarten.
Co-Founder heißt, es gab noch jemand ein zweites?
Genau, also der zweite, der recruited war Dennis, der auch als Co-Founder Hundeland aufgebaut hat. Wir haben dann zeitgleich angefangen. Er war eher Frontend, hat Marketing und Produkt gemacht, war auch schon 10 Jahre lang im E-Commerce. Bei mir muss man fairerweise sagen, ich habe den Rest gemacht. Also ich würde es als COO bezeichnen. Das heißt, ich habe über Category Management, Einkauf, Backend-Prozesse, Recruiting, alles Mögliche gemacht.
Aber ihr wurdet beide dazu angesprochen. Also es war nicht, dass einer von euch beide gesagt hat, boah, wir machen jetzt irgendwie einen Hundetiernahrungsshop.
Nein, nein. Also die Idee war für uns, okay, man ist Smart Follower. Wir haben die Zahlen gesehen, der Online-Markt wächst rasant immer noch im Pet-Bereich. Der Marktführer und Primus ist Zooplus, der damals 500 Millionen Umsatz gemacht hat. Also man hat absolut gesehen, das ist ein Wahnsinnspotenzial.
Ja, das war eigentlich eine relativ sachliche Entscheidung. Das war jetzt nicht so irgendwie, also wie gesagt, ist ich sonst immer so, was ich aus anderen Geschichten immer höre von anderen, dann bin ich auch sonst gehört, dann ist es immer die Sache, ja, irgendwie dann, das war mein Herzensprojekt, irgendwie habe ich da gestartet und es war dann irgendwie, keine Ahnung, das habe ich gegen die Wand gefahren, dann zweitens, was wir wieder rausgebaut, das ging dann irgendwie, aber es war eine sehr rationale Entscheidung, da reinzugehen. Das
quasi würde ich gar nicht sagen, weil mir ging es um die Sache, etwas aufzubauen und etwas zu gründen. Mhm. Und das war die Leidenschaft. Ob das jetzt Pet, Food und Zubehör ist, oder ob das ein anderes Thema gewesen wäre, das war mir zu dieser Zeit egal. Mhm. Ja, ich war hungrig, ich wollte was machen, ich habe es auf dem Silbertablett präsentiert bekommen, also es war wirklich genau das Richtige. Mhm. Und ich muss auch sagen, von der Lernkurve, das war eine der intensivsten Zeiten, die ich jemals hatte in meinem Leben. Wir hatten dann zwischenzeitlich noch einen dritten Co-Founder. Wir hatten drei erfahrene Unternehmer mit Venture Stars, die uns ordentlich gechallenged haben. Einmal die Woche ins Deep Dive oder zweimal. Sehr kennzahlgetriebenes Execution-Business, wie E-Commerce ist. Das war eine echt gute Schule.
Cool. Also wirklich auch mal so den anderen Weg mal zu sehen. Sonst die ganzen Sachen mit irgendwie eigenen Ideen irgendwie starten, das dann irgendwie so da vor sich hin dümpeln und dann irgendwie die zweite, fünfte Idee ist dann irgendwie was. Ja. Also cool, dass du da so reingestellt hast und einfach dieses Argument auch von, du wolltest halt gründen, wolltest das mit aufbauen, was ist eigentlich egal, das ist ja irgendwie auch, spricht ja auch schon irgendwie für dich, sondern sagen, komm, irgendwie irgendwas anfassen.
Das ist es, ja, ja.
Und da bist du dann irgendwann wieder raus. Habt ihr das geexited oder...
Also
bist du halt einfach ausgestiegen?
Genau, also mein Vesting-Plan hat 2 Jahre vorgesehen. Ich bin nach 2 Jahren ausgestiegen, weil für mich das Thema von einer operativen Lernkurve irgendwo durch war. Mhm. Ja, es war eine gute Schule, aber ich bin doch eher der visionäre Typ, der gerne die Strategie macht und gerne auch im Markt ist, das Feedback aufnimmt und eigentlich eher so eine Richtung gibt, wo man hingehen kann. Mhm. Ja. Und das war einfach in der Rolle nicht gegeben. Es war einfach E-Commerce. Mhm. Da war nicht viel zu entwickeln letztendlich. Mhm. Ja, es ging wirklich darum, das Business groß zu machen. Ich meine, das ein oder andere Thema in Richtung Positionierung kann man schon machen. Mhm. Aber für mich war einfach die Erkenntnis, dass jetzt noch 4, 5 Jahre operativ zu machen und die Operations noch besser zu gestalten, das bin ich nicht. Ja, ich kann das, aber es kostet mich viel zu viel Energie. Ja, und ich bin eher jemand, der am Anfang Vollgas gibt, Sachen aus dem Boden stampft. Und ab 2 Jahren, sage ich mal, habe ich ganz gerne jemanden, an den ich übergebe, der dann schleift. Ja, und das sind auch 2 unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich sag mal, das eine ist der Visionary, der Visionär, der hat eine Idee, der ist Feuer und Flamme, legt los, gibt Vollgas. Und der andere ist eher der Implementer, der sich das ruhig anschaut, viele Sachen eher in Frage stellt und einzelne Prozesse etabliert und alles auf einen gewissen Standard
bringt. Das auch dann nachhaltig auch noch mit weiter vorantreibt.
Genau, und man braucht eben beides. Mhm. Also auch in einem erfolgreichen Gründerteam hast du eigentlich beide Persönlichkeiten, die sich dann am besten noch fachlich komplementär ergänzen.
Und ich habe einen Artikel von dir gelesen, Innovationsstandort Deutschland, die Probleme, die wir haben. Und du meinst damit, wir sollten, also ich sage es immer ein bisschen provokant, aber eigentlich Deutschland sollte erstmal ab einem bestimmten Punkt aufgeben. Wir haben das Rennen verloren gegen die USA, was angeht mit irgendwie Big Data und Kram, weil man da einfach den Fuß nicht mehr in die Tür bekommt, da läuft man immer nur hinterher. Aber mit neuen Industriefeldern, zum Beispiel, du sprichst ja mit Artikel IoT an, hat man wieder eine Chance. Also ist das auch schon ein bisschen her, dass du Artikel geschrieben hast? Ist das immer noch deine Meinung? Hast du dich weiterentwickelt? Und wie siehst du Deutschland in den nächsten Jahren? Ich glaube, wir sollten bis 2020 werden wir KI-Marktführer, glaube ich, laut Merkel. Was ja jetzt dann doch in ungefähr einem Jahr ist. Und ich glaube, gestern oder vor 2 Tagen kamen neue News raus, dass wir jetzt auch da ein bisschen Förderung dafür haben. Aber
ganze 3 Milliarden.
Was ist da so deine Einschätzung mittlerweile? Also als Innovationsstandort Deutschland, wie sehen wir es in der Zukunft? Müssen wir Techies alle auswandern in die USA?
Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. Wenn man sagt, Deutschland investiert 3 Milliarden in künstliche Intelligenz, ja, allein das MIT in Boston macht 1 Milliarde dafür. Ja. Ich glaube, das stellt die Situation schon mal ganz gut dar. In den USA wird viel mehr Kapital in die neuen Technologien investiert und das ist natürlich schwierig, dort aufzuholen. Wenn wir uns die Großen anschauen, Facebook, Google, Amazon, you name it, die haben ein Vielfaches an Marktkapitalisierungswert als der gesamte DAX. Und die kaufen ordentlich dazu, die investieren in die neuen Technologien. Also die Frage ist tatsächlich, wie kann man da noch aufholen? Das bezweifle ich. Insbesondere in reinen Software-Applikationen sind die USA viel, viel weiter. Wir haben aber in Deutschland und in Europa die Industrie. Und das ist der Asset, den wir mitbringen. Mhm. Und das haben die großen US-Firmen auch schon realisiert. Deswegen kommen die ja hierher. Mhm. Deswegen bauen sie auch in Google den Center auf. Deswegen ist das IBM IoT Watson Headquarter in München, weil sie die Nähe zur Industrie brauchen. Und das ist unsere Chance. Das heißt, die Industrieunternehmen, und da ist nun mal der Großteil ein Familienunternehmen oder große Mittelstandsunternehmen, die müssen sich öffnen, die müssen jetzt die Chance nutzen, um die Digitalkompetenz aufzubauen, um mit Startups zusammenzuarbeiten, um ihre Produkte weiterzuentwickeln und eben auch eine digitale Kompetenz aufzubauen, um zukunftsfähig zu sein. Mhm. Und das ist zwingend notwendig. Ja. Es werden trotzdem 50% aller Firmen sterben, die die Digitalisierungswende nicht schaffen. Mhm. Und genau an der Schnittstelle sind wir tätig. Wir wollen den deutschen Mittelstand und große Familienunternehmen unterstützen, dass sie diese Challenge meistern, dass sie sich digitalisieren, dass sie mit Startups zusammenarbeiten, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist die große Chance, die wir haben.
Einfach, weil das schon so lange gewachsen ist, also weil eben, du weißt gerade irgendwie mit Industrie und speziell, weil wir das schon irgendwie immer haben, ist das Einzige, also dass wir sagen, wir können auf alten Sachen mit aufbauen. Das ist eigentlich so der Punkt.
Das ist der Punkt. Wir haben hier Familienunternehmen, Festo AG kommt jetzt die vierte Generation nach. Wir haben Unternehmen, die sind in der siebten, in der achten Generation. Die sind Weltmarktführer in ihren Bereichen. Mhm. Keine Sau kennt die, ja. Und die haben es voll drauf.
Ich habe mir immer dafür, dass ich von Pixon die Homepage angeschaut, da hat man auch fest, gesagt, was ist das? Sondern die machen irgendwas mit kleinen Maschinen und Messtechnik und so, wo wahrscheinlich jedem Ingenieur das Herz aufgeht, aber vollkommen unbekannt davor. Ja. Und so riesen Unternehmen sind, also ganz, ganz wichtige Aufgabe, die ihr auch einfach habt und auch euch zumutet, das dann halt auch mit voranzutreiben.
Absolut. Und diese Unternehmen können auch nicht alles selber machen. Wir haben Plattformtechnologien, die so komplex sind, die Ressourcen kann man dafür gar nicht zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, wenn man sich überlegt, was passiert in der Robotik, ja, dort gibt es neue Anwendungen an künstlicher Intelligenz, dass der Roboter intelligent wird. Dann auf der anderen Seite kann ich Predictive Maintenance machen und meinen Maschinenpark überwachen und kann sehen, wann in der Zukunft wird ein Teil brechen. Ich kann es vorher schon austauschen. Ich kann meine Field Manager ins Feld rausschicken. Die haben eine HoloLens auf und sehen mittels Augmented Reality, wie sie eine Maschine reparieren. Mhm. Es ist so vielfältig. Ja. Als etabliertes Unternehmen kann ich gar nicht alles bedienen. Mhm. Und deswegen müssen diese Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten, die diese Digitalisierung gemeinsam mit dem etablierten Unternehmen realisieren. Mhm. Ja.
München versus Stuttgart versus Berlin. Du meinst, man muss alle zusammenarbeiten. Hier, wenn du, also eben, wir sind jetzt gerade auch in Berlin, wenn man im Berliner Kosmos ist, ist natürlich Berlin das hochgelobte Land, wo Honig und Wasser fließt. Also, was ist da deine Einschätzung? Was haben die verschiedenen Standorte als Vorteile? Mhm. Und eben auch, du meinst, man muss da als gesamtdeutsche Denke haben und nicht nur irgendwie städtegetrieben sein.
Ganz genau. Ich würde eher sagen Deutschland und nicht München oder Berlin oder Frankfurt, Hamburg, Stuttgart. Es ist eine regionale Nähe, die man in anderen Kontinenten gar nicht so vorfindet. Und eigentlich muss man sich das deutsche Ökosystem betrachten. Wir haben Unterschiede, was die Schwerpunkte betrifft. Mhm. Das heißt, ich habe aus der Historie in Berlin viele Internet- und E-Commerce-Startups. Ich habe hier eher consumer-orientierte Unternehmensgründungen, weil ich ja auch viel mehr Consumer hier habe. Mhm. Macht ja Sinn. Ich habe hier auch viel weniger Industrie, deswegen macht es auch Sinn. Wenn ich mir München anschaue, ich habe, glaube ich, 6 oder 7 DAX-Unternehmen. Mhm. Ich habe in Süddeutschland die Industrie vertreten. Das heißt, ich bin eigentlich viel näher am B2B-Markt dran. Wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, ja, es ist eine B2B-SaaS-Softwarelösung, sei es, ich habe eine wirklich neue Hardware-Technologie, die bei einem Maschinenbauer Verwendung findet, ist es natürlich schon sinnvoll, dass ich die Nähe zum Kunden habe. Auch wir merken das. Ja. Ja. München-Stuttgart lässt sich wunderbar machen. Das sind 2 Stunden.
Ist sofort.
Ja. Und ich kann auf der A8 eigentlich jede Autobahnausfahrt nehmen und habe irgendeinen Weltmarktführer aus dem Mittelstand. Ja. Das heißt, wenn ich dort was aufbaue, muss ich auch dort sein. Das ist einfach wichtig. Würde ich ein reines Internet-Business machen, würde ich Consumer-Market machen, wäre ich auch in Berlin. Ja, ganz klar. Ich habe hier super Talente, ich habe die Investoren hier. Die internationale Investorenlandschaft ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Die Investoren aus London fliegen regelmäßig ein. Man kann hier mal zu einem Dinner eben aus Skandinavien die Investoren treffen. Mhm. Die fliegen nicht nach München.
Ja.
Die sind in Berlin. Und Berlin hat eine viel stärkere Strahlkraft nach außen. Ja. München ist der Hidden Champion an der Stelle. Und Berlin ist einfach wirklich sehr, sehr bekannt. Mhm.
Ah, boah, richtig krasses Interview mit Lenz. Auch nächste Woche super spannend. Wieder deswegen gleich. Klickt auf den Abonnieren-Button, schaut euch das an, dass ihr das euren Podcast-Player öffnet. Gibt es zum Beispiel auch auf Spotify sonst, dass ihr den Podcast jede Woche bekommt und einfach die neuen Informationen, die nächste Woche auch noch dabei sind, auch habt. Was mir noch aufgefallen ist, manchmal wir werfen mit irgendwelchen Begriffen um uns. Accelerator, irgendwie VA, BA, wie auch immer. Es gibt einen zweiten Mini-Podcast, den Digitale Günder Lexikon-Podcast. Werde ich euch verlinken in den Shownotes. Bekommt ihr auch überall, wo ihr den Podcast hier bekommt, den ihr gerade eben hört. Und da sind einfach so Begriffe nochmal erklärt. Und dass ihr einfach noch mehr genießen könnt, was ihr hier im Podcast hört. Und on top, es gibt einen Alexa-Skill. Ihr könnt einfach sagen, hey Alexa, was gibt's Neues im Digitale Günder-Lexikon? Und bekommt bam die Informationen direkt bei euch ins Wohnzimmer irgendwie erzählt. Das weitere noch digitalegünder.de/bewerten. Schaut mal rein. Hilft mega viel, wenn ihr auf iTunes ein paar Sterne hinterlasst, damit einfach noch mehr Leute den Podcast hören. Vielen Dank dafür.